Willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Heute sprechen wir über das Thema Rauchen in der queerfeministischen linken Szene und zu Gast ist Njan. Hallo Njan.
Hallo. Ich bin immer noch sehr irritiert, dass du kein Intro-Jingle hast oder so. Ich war immer auf einer Rührcast, aber es kommt nie. Ja, hallo Mara.
Hallo. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir halt, ich hatte viel mehr nichts ein und ich dachte mir, das muss ja auch nicht. Es geht ja um die Inhalte. Na gut.
Ich höre es ja auch trotzdem, obwohl kein Jingle. Aber es ist irritierend. Ich warte mal drauf.
Wir bewegen uns ja bei den linken Szenen seit ein paar Jahren.
Ja, möglicherweise.
Und das Thema Rauchen begegnet uns immer wieder. Warum? Naja, okay, ja. Das ist halt ein immerwährendes Thema, ne? Das kommt immer wieder. Wir werden uns dem Thema aus verschiedenen Richtungen nähern. Wir fangen an mit einer persönlichen Verortung, reden da kurz über zum Beispiel unsere beiden ersten Kontakte zu Rauchen, werden dann zu Barrieren in der Linken generell und in Bezug eben halt auch auf Rauchen sprechen. Dann werden wir über die Linke und Rauchen im Generellen sprechen und ein paar schlimme und gute und was auch immer Beispiele aus unserem Erfahrungsschatz reden. Jan lacht jetzt, weil, weiß ich nicht. Genau.
Wegen all des Leides, wegen der schlimmen Situation, die wir ertragen müssen.
Ja, es ist dramatisch. Genau, und dann werden wir vielleicht zu einem Abschluss kommen, vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Also zu einem Abschluss werden wir auf jeden Fall kommen, aber ob wir eine tolle Aussicht liefern können, das schauen wir dann. Gut, dann fangen wir an mit einer persönlichen Verortung. Also vielleicht unsere Erfahrung mit Rauchen. Was hast du? Hast du Erfahrungen mit Rauchen hier?
Ja, ich habe Erfahrung damit, dass andere Menschen rauchen. Ich habe nie geraucht. Früher haben meine Eltern geraucht. Mhm. Ich habe da jetzt kein einschneidendes Erlebnis, an das ich mich erinnere, aber meine Eltern haben geraucht. Ich glaube, meine Mutter hat früher aufgehört. Da war ich wahrscheinlich so 8, 9. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und mein Vater ein paar Jahre später. Da habe ich ihn dann auch so ein bisschen versucht zu unterstützen. Genau. Mhm. Aber sonst weiß ich nicht. Ich glaube, du hattest viel mehr zu erzählen, dem ich mich einfach anschließen würde.
Ja, also ich habe so ein paar Erinnerungen. Also zum Beispiel eine relativ frühe Erinnerung, als ich ein Kind war und wir in der alten Post in dem Ort waren, in dem ich aufgewachsen bin. Da war wohl, konnte man spielen, mit Eltern waren da auch. Und ich wollte irgendwie mit meiner Mutter spielen. Meine Mutter wollte eher nicht mit mir spielen, sondern wollte, dass ich mit den anderen Kindern spiele. Und irgendwie habe ich dann eine Erinnerung, dass sie da Camel-Zigaretten hatte. Und immer wenn ich sie manchmal drauf anspreche, so heute so, sagt sie, dass sie eigentlich gar nicht lange geraucht hat. Und ich weiß nicht, ob sie das verdrängt oder ob das einfach trotzdem, also ob das stimmt und es einfach so ist, dass ich das einfach so in meinem Kopf habe, dass sie halt geraucht hat und irgendwie das sich eingebrannt hat, dass sie mal geraucht hat. Dass das doch eine wichtige Erinnerung ist, in irgendeiner Form.
Oh ja, da muss ich sagen, an Camel erinnere ich mich auch, wenn ich gar nicht weiß, ob die es geraucht haben. Oder war die Werbung sehr lustig, die es ja früher noch gab. Und ich glaube, meine Eltern haben vor allem Marlboro geraucht und selber gedreht vor allem. Und ich fand tatsächlich ich glaube vor allem meine Mutter hatte die, ich weiß nicht, ob mein Vater auch, so eine Zigarettenrollbox, die fand ich toll, als Kind habe ich gerne bedient.
Ja. Ah ja, so ein Freund von mir hatte auch sowas mal. Später so, wo man so faszinierend was reintut und dann auch das Pape und dann tut man das.
Genau, du machst in die Oberseite von dieser Box. Ich glaube, unten kannst du den ganzen Krempel mit rumtragen und dann legst du Papers rein, dann Filter und Tabak, drehst das ein bisschen zusammen, legst es vorher an, drückst es einmal durch diese Dose durch und dann hast du eine fertig gerollte Zigarette. Es war faszinierend als Kind.
Toll. Wie Zauberei, ne? Ja. Du tust was in die Box und dann drehst du es und es ist weg.
Nein. Aber es kommt wieder. Irgendwie. War schön.
Ansonsten kann ich mich halt erinnern, ich bin relativ viel Zug gefahren, weil ich als Kind, also meine Eltern waren schon relativ früh getrennt, irgendwie, weiß nicht, 12, 13, 14, so, keine Ahnung. Und mein Vater, den ich öfters besucht habe, hat halt 400 Kilometer weiter gewohnt, dann bin ich einfach viel Zug gefahren. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie schlimm das war mit den RaucherInnen-Abteils. Du bist halt durch den Zug gelaufen auf der Suche nach einem Platz und hast aus Versehen bist du in ein RaucherInnen-Abteil gegangen und dann stank es und dann bist du rausgegangen und da stank es nicht mehr, aber du stankst dann. Also 5 Sekunden und es war alles vorbei.
Ja, das stimmt, da erinnere ich mich auch noch. Und das war aber auch schlimm. Du hattest dann irgendwo einen Platz im Nichtrauchabteil, möglichst auch noch eins so weit weg wie möglich von den Rauchabteilen, wo natürlich auch immer weniger Plätze frei waren, weil, da kommen wir glaube ich dann später auch nochmal drauf, dass Rauchende meistens Rauch auch nicht so geil finden. Die sind dann nämlich zum Rauchen alle paar Minuten ins Rauchabteil gelaufen, haben da geraucht, sind zurückgekommen und haben dann den ganzen Rauch und Gestank mitgebracht und dann durfte ich das irgendwie trotzdem noch inhalieren, gerade wenn es dann noch mehr als eine Person war, die geraucht hat. Das war wunderbar.
Ja.
Also ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran, wie das abgeschafft wurde, aber es war so großartig.
Ich glaube, das war von Rot-Grün. Das ist das Beste, was Rot-Grün gemacht hat.
Nach Hartz IV so.
Naja, also ich finde das war auf jeden Fall eine Sache, die mein Leben verbessert hat, diese Gesetzgebung. Also, weil das hat mich halt immer gestört. Ich kam dann da halt raus aus dem Zug und stank, als hätte ich irgendwie hätte geraucht wie Sau. So. Genau, ansonsten, du hast ja gesagt, du hast gar nicht geraucht. Ich habe das mal, also ich fand es auch immer sinnlos und als meine Mitschülerinnen geraucht haben, genau wie Alkohol, habe ich das nicht konsumiert.
Alkohol auch nicht.
Also lang, nee,
Du bist aber auch aus dem Dorf, oder?
ja, okay, nee, aber im Dorf habe ich mich ja nicht betrunken. Ich hab ja Leute übers Internet kennengelernt und dann in Diskotheken, okay, da habe ich getrunken, aber geraucht nicht, ja, genau, und dann hatte ich irgendwann,
Nie inhaliert, ja, okay.
naja, und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, dass ich Kiffen versuchen möchte, und das war auch eine Zeit, da war es nicht mehr in bei meinen MitschülerInnen, und da hat mir jemand, der das auch nicht mehr macht, gedreht eine. Und ich habe das versucht, aber es war auch nicht schön. Weil die musste halt husten. Ne? Naja, keine Ahnung. Ansonsten, also ich habe jetzt nicht so positive Erinnerungen. Außer dass, okay, ich habe manchmal rauchende Menschen geküsst und das fühlt sich manchmal verwegen
Also Image rauchen, so ja. So wie ein Date mit dem Marlboro-Cowboy oder Cowgirl, ja.
Ja, das kann schon ganz nett sein, aber das ist ja auch eine Sache, da muss ich ja keinen Rauch einatmen.
Das
Das
stimmt.
schmeckt nur dann irgendwie so manchmal speziell.
Okay, das habe ich noch nicht mit Rauchern gehabt. Das ist interessant.
Okay. Genau, ansonsten kommen wir zu den Gründen gegen Rauchen.
Gründe gegen Rauchen.
Naja, für das Nichtrauchen? Nee, was ist die
Okay.
bessere Formulierung?
Also du meinst das so, was dich selber drin stört?
Ja. Also bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich also dieses Problem habe mit, du gehst auf eine Party oder eine Veranstaltung oder so und es wird halt geraucht und ziehst dir halt tendenziell gute oder deine besten Sachen an, weil du gut aussehen möchtest. Und dann gehst du hin und es wird geraucht und die Sachen stinken und du musst sie dann am nächsten Tag schon wieder waschen. Und ich persönlich, ich habe keine Waschmaschine und ich habe nicht die Möglichkeit, täglich zu waschen. Und auch aus finanziellen Gründen ist es halt eine Überlegung, nicht super regelmäßig zu waschen oder waschen zu können. Und dementsprechend ist es halt auch eine finanzielle und von Möglichkeiten her eine Hürde.
Ja.
Für mich auf jeden Fall.
Und das sind ja auch nicht nur Partys, wo du vielleicht dann noch erwartest, okay, danach muss ich meine Sachen eh waschen, weil die halt total durchgeschwitzt sind, wenn du irgendwie getanzt hast oder so, sondern, also zumindest ich habe das auch, wenn ich in Wien zu so einem Filmfestival gehe, einfach in so ein Kino, weil das zum Beispiel, da ist wieder so ein abgetrennter Rauchbereich, das ist der Bereich mit der Bar, der Bereich, durch den du auch durch musst, wenn du zur Toilette willst. Und da ist halt die Tür immer offen. Und selbst wenn du sie als Gast aktiv zumachst, klemmen sie die Kellner und Kellnerinnen wieder auf. Weil das halt nervig ist, die Tür immer zu öffnen und zu schließen. Und dann hast du halt Gesetz Genüge getan, hast nur da den Rauch drin, aber hast deinen Rauchbereich, deinen Nichtrauchbereich und trotzdem dürfen alle was vom Rauch haben. Und dann bin ich da kurz, gehe zu diesem Festival, schaue mir einen Film an oder so, auch wie du sagst, in möglichst frischen Klamotten und dann, ja, dann war es das wieder. Alles stinkt und ich kann meine Haare waschen.
Also in Österreich gibt es eine ähnliche Gesetzgebung?
Ja.
Okay, ja.
Also die ändert sich hier auch Stück für Stück. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Angeblich ist irgendwann komplett alles rauchfrei, aber das hatten wir in Deutschland ja auch mal gedacht. Und dann war das irgendwie so 2 Minuten und dann haben sie es in jedem Bundesland wieder geändert. Und ich fürchte, das wird in Österreich auch so sein. Ich weiß es aber nicht. Gerade ist es so ein Übergangsding, angeblich auf dem Weg zum totalen Nichtrauchgesetz, dass du, wenn du ausreichend groß bist, irgendwie so einen Bereich haben kannst, wo geraucht wird und halt ein Nichtrauchbereich. Mhm. Aber anscheinend ist es halt auch nicht perfekt durchdacht, wie das, dass ich, wenn ich auf die Toilette möchte oder was an der Bar bestellen, dass ich einfach in den Rauchbereich muss. Das ist nicht so abgetrennt, das kleines Ding ist, wo man hingehen kann zum Rauchen. Und was dann auch wirklich abgetrennt ist. Genau, was ansonsten gegen Rauchen spricht, also ich habe mich vom Anfang gewundert, weil das so ein bisschen klang wie, als würden mich hier Menschen erklären wollen, ihr wusstet das bestimmt noch nicht, es gibt Nachteile am Rauchen und hört doch einfach damit auf, das ist besser für eure Gesundheit. Nee, aber es für mich geht mir halt Rauchen auch auf meine Gesundheit, auch wenn ich selber nicht rauche, weil ich Asthma habe und das macht sich nicht so oft bemerkbar, aber ich muss halt nur kurz in verrauchten Räumen sein und habe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, besonders wenn mein Immunsystem eh schon angegriffen ist, wenn es Winter ist, wenn ich vielleicht eine kleine Erkältung kriege, dass ich irgendwie eine Stunde auf einer verrauchten Party bin, nach Hause komme und am nächsten Tag Asthma habe, mir richtig scheiße geht und ich eine Woche flach liege. Und was auch heißt, dass ich eine Woche irgendwie nicht arbeiten kann, je nachdem wie prekär ich gerade angestellt bin, ich eine Woche keinen Lohn kriege, ich irgendwelche Prüfungen verpasse oder so. Ja.
Auf jeden Fall. Aber du hast ja gerade gesagt, dass es suggeriert, dass es Leuten bewusst ist, aber ich denke, dass Rauchen auch so normalisiert ist, dass das Verdrängen oder das Nichtwissen schon relativ leicht ist.
Also. Okay. Aber du meinst, das Rauchende, also ich dachte, du kommst jetzt in so Richtung wie Gründe gegen das Rauchen. Wisst ihr, wenn ihr raucht, ihr könnt irgendwann Lungenkrebs kriegen.
Ach so.
Ich glaube, das wissen die meisten Leute, die rauchen durchaus. Das, ja.
Das meinte ich nicht, ja. Okay. Genau. Genau, ansonsten halt ein Grund, den ich wichtig finde, ist halt, dass es natürlich auch anderen Leuten schadet. Also zum Beispiel schwangeren Menschen. Und also es gibt natürlich auch schwangere Leute, die rauchen, aber es gibt halt auch aber Leute, die halt zum Beispiel darauf achten wollen, dass sie halt keinen Rauch einatmen, der ihnen schaden kann, und die schwanger sind, das ist natürlich ein Ausschlussgrund, in Location zu gehen, in den geraucht wird.
Wobei Schwangerschaft ja auch das Ding ist, das habe ich öfter gelesen, dass dann schwangere Leute sagen, ja, in dem Moment, wo ich schwanger bin, wissen alle Leute, die rauchen auf einmal, dass es auch anderen Leuten schaden kann, und machen dann ganz heldinnenhaft ihre Kippe aus oder so, oder quatschen dich noch, wenn du selber als schwangere Person rauchst, quatschen dich noch an, dass du das unterlassen sollst für dein Kind und so.
Ja, auf jeden Fall. Die Normierung, die schwangeren Menschen nochmal unterworfen sind, sind ja nochmal ganz, ganz großartige, also ganz, nicht großartige, sondern ganz krasse. Ja. Genau, und da, durch diese Gründe werden Leute eben vor die Wahl gestellt, Räume zu besuchen, in denen geraucht wird, oder halt und somit ihre eigenen Bedürfnisse zu umgehen oder eben halt zu Hause zu bleiben und damit halt sich auch ein Stück weit zu isolieren sozial. Das ist nicht gut.
Ja, das stimmt. Kann ich schon wieder aus Wien erzählen. Ich habe jetzt 4-5 Jahre in Wien gewohnt. Ich hatte sage und schreibe einmal in der Woche einen einzigen queeren Ort, irgendwie also queeren linken Ort, nicht kommerziellen Ort, in den ich gehen konnte, wo dann nicht geraucht wurde oder so, wo irgendwie so Abend-Bar-Veranstaltungen in dem Fall waren. Es gab sage und schreibe, glaube ich, null linke, queere Partys, auf die ich gehen konnte, auf denen nicht geraucht wurde. Mhm. Das heißt, das ist natürlich in der Szene, die sich ganz viel auch über Partys organisiert, das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich, ist das einfach krass, wie isolierend das funktioniert. Das Einzige, was einem dann irgendwie bleibt, sind irgendwelche Laberveranstaltungen tagsüber. Oder halt kommerzielle Orte, kommerzielle queere Orte, wo du dann halt 10, 15 Euro Eintritt zahlst, aber dafür wird dann da nicht geraucht. Ist dann aber auch nicht der Ort, an den ich möchte.
Was sind das für Orte?
Kommerzielle Orte?
Ja, also warum sollte es in kommerziellen Orten nicht auch Rauch Rauchräume dann geben in den Locations, die vielleicht nicht perfekt sind, oder?
Ja,
was zum Beispiel meine ich?
da wo wir beim Suki-Konzert waren tatsächlich. Die Grelle Forelle, zumindest während des Suki-Konzerts, war eigentlich rauchfrei. Und die haben auch draußen halt so ein großes Gelände, wo sie auch keine AnwohnerInnen stören, wo Mensch dann auch rauchen kann. Das ist ja oft auch so ein Abwägen von Locations. Ja, die Leute sollen rauchen können, aber draußen dürfen wir sie nicht haben, weil ab 22 Uhr muss da leise sein, sonst kommt das Ordnungsamt und wir müssen den Laden dicht machen. Und dann entscheiden sie sich im Zweifelsfall irgendwie für die Rauchenden. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, ob das teilweise an Gesetzgebung liegt, dass dann manche kommerzielle Locations halt besser unterwegs sind, weil sie sich also für mich besser, weil sie sich an geltendes Gesetz halten müssen, was linke Orte ja oft nicht müssen.
Da kommen wir auch noch dazu.
Genau. Deswegen habe ich ja gerade gezögert, weil ich wusste, ob ich schon deinen Übergang vorwerfen soll.
Nee, ich glaube, wir haben gerade, also jetzt kein Übergang zum nächsten Part, oder?
Oh, doch, oh, doch.
Doch, erzähl bitte.
Ja, Rauchen, der nächste Part hat ja so die Überschrift Barrieren. Und ja, Rauchen ist für mich auf jeden Fall eine große Barriere. Also Orte, an denen geraucht wird, da kann ich nicht hingehen. Auch nicht kurz eigentlich. Und ja, es wird zum Beispiel, wo ich drüber gesprochen habe, der Ort, an dem wir auf dem Konzert waren, da wusste ich vorher nicht, ob da geraucht wird oder nicht, weil es nicht auf der Webseite steht und es auf der Webseite auch keine Ansprechpartnerin oder so gab. Und das ist mir auch ein, zwei Mal bei irgendwelchen Veranstaltungen oder anderen Orten passiert, dass ich dann da selber nachfragen musste. Manchmal sogar dann die Leute gesagt haben, nee, nee, bei uns ist rauchfrei, das ist uns auch voll wichtig, aber sie haben es nirgendwo draufgeschrieben, erwähnt. Zum Beispiel auf Veranstaltungsflyern oder auf Informationsseiten, ihr öfters mal draufsteht, mittlerweile glücklicherweise, wie das so mit Barrieren für Leute, die Rollstuhl benutzen, aussieht, wird das mit dem Rauch eigentlich nie erwähnt. Also weder, okay Leute, wenn ihr Rauch nicht vertragt, kommt lieber nicht her, als auch so und so sieht es aus, stellt euch drauf ein oder hey, bei uns ist rauchfrei. Das ist irgendwie nichts, was ein Mensch im Kopf hat, um das ja, Orte damit zu.
Zugänglicher zu machen, oder?
Nein, nicht unbedingt das zugänglicher machen, sondern einfach das zugänglicher machen ist ja meistens in manchen Orten bewusst, wie ich daran gemerkt habe, wenn da die Antwort kam, ja, es ist uns voll wichtig, dass der Ort rauchfrei ist. Aber irgendwie fehlt noch das Bewusstsein, dass man drüber sprechen muss, dass man das kommunizieren muss und auch wie. Also, dass es überhaupt was bringt. Weil ich halt als Person, die es gewohnt ist, dass ich überall nicht hingehen kann, sobald die Veranstaltung irgendwie nach 18 Uhr abends ist, weil dann eh geraucht wird. Und auch bei ganz vielen Sachen tagsüber, wenn es in irgendwie linken Lokalitäten stattfindet, ich schreibe ja auch nicht jedes Mal hin und frage oder bettel, ob ich dann dahin kann, sondern ich lasse es dann vielleicht einfach, weil ich gewohnt bin, wenn es nicht dabei steht, ist es ein verrauchter Ort. Und wenn es dann doch mal das Gegenteil ist, wäre es schön, wenn das auch kommuniziert würde.
Na klar. Also ich habe auch, also letztens, vor 2 Wochen wieder, gab es ein neues Event, ein queerer Theke oder so, hier im autonomen Zentrum. Und es gab ein Facebook-Event und ich habe halt gefragt, ob da geraucht wird. Habe keine Antwort bekommen, bin dementsprechend natürlich nicht hingegangen. Also weil in diesem autonomen Zentrum ist es beispielsweise so, das ist das AK 44 in Gießen. Die haben erst seit vielleicht 2 Jahren oder so die Regelung, dass sie wenigstens dienstags in der FOKÜ und im Plenum nicht rauchen. Aber sonst an jedem Tag und auch an Veranstaltungen abends oder so oder nach der FOKÜ, also wird geraucht. Dementsprechend bin ich da halt sehr auf Hab-Acht-Stellung und
Ja.
traue ihnen alles zu, was den Leuten was mit Rauchen zu tun hat.
Ja, wenn es einfach die Norm ist, klar, dass du dann nicht damit rechnest.
Was auch oft, was nicht auf so Veranstaltungen steht, finde ich, ist so Preis.
Oh ja, oh
Ja.
ja.
Also, das ist für mich irgendwie so 2 der wichtigen Sachen. So, wie viel kostet es und wird da geraucht? Also, kann ich mir das überhaupt leisten, hinzugehen, im Sinne von finanziell, oder kann ich es mir leisten, weil ich einfach nach einer Stunde keinen Bock mehr habe, weil es so stinkt und meine Klamotten stinken? Keine Ahnung.
Ja.
Ansonsten, du hast schon die Barrieren angesprochen, wie für RollstuhlfahrerInnen, also beispielsweise, ob es Aufzüge gibt oder Rampen oder für
Gott.
Leute, die generell Gehbeeinträchtigungen haben, so.
Oder Toiletten. Ich kenne kaum Ort, der auch wirklich rollstuhltaugliche Toiletten hat. Immerhin steht manchmal dabei, wo es in der Nähe welche gibt. Wenn Leute die Rollstühle benutzen, sich das antun wollen, dann jedes Mal noch irgendwie 300 Meter die Straße runter und dann bei irgendeinem Hotel aufs Klo gehen zu können. Ist auch schön, dass es da ist, aber auch da möchte ich wirklich nicht behaupten, dass Rauchen irgendwie die letzte unbekannte Barriere oder so wäre, sondern absolut nicht. Ich habe so das Gefühl, dass eigentlich Rollstuhlfahrende das Einzige sind, was man überhaupt jemand auf dem Schirm hat, aber das auch nur manchmal, weil dann ist auch wieder nicht klar, was für Rollstühle sind das, wurde das so Pi mal Daumen überlegt, ob das mit den Rampen passt oder ob die vielleicht zu steil sind, wie ist es mit Elektrorollis und was ist mit Leuten, die andere Bedürfnisse haben oder von anderen Barrieren betroffen sind. Gibt es Gebärdensprach-Dolmetsch oder
was? Induktionsschleifen zum Beispiel auch für Gehörlose oder taube Menschen.
Ja. Oder ganz andere Sachen, die nicht aus der körperlichen Behinderung oder so kommen, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich Kinder habe, dass ich die da irgendwie bespaßen lasse, wenn ich da auf der Veranstaltung bin, oder bin ich da selber für verantwortlich? Wenn ich selber für verantwortlich bin, wie laut ist der Raum? Kann ich das den Kindern zumuten? Um wie viel Uhr das stattfindet? Okay, das wird meistens kommuniziert, aber da wird auch nicht so oft dran gedacht, glaube ich, dass das eine Barriere ist für viele Menschen.
Ja, auch für Leute, die auch auf Kinder aufpassen oder halt einfach auch arbeiten müssen. Also, was weiß ich, Party geht halt nie vor 22 Uhr los und Vorträge auch oft 8 oder 7 oder so, und das ist halt zu spät oft für Leute, die um 4 Uhr, 5 Uhr arbeiten müssen oder so.
Ja, und je nach Stadt, selbst wenn die Party um 10 anfängt, die coolen Kids sind frühestens ab 1 da und bis 5 musst du mindestens Zeit nehmen.
Ja.
Allerdings ist das auch wieder so eine Sache, ne? Heute prekäre Lebensbedingungen und so, da werden auch bei Termintagsüber halt ganz viele Leute ausgeschlossen oder irgendwo am Wochenende, die zum Beispiel das Wochenende einmal arbeiten müssen.
Ja. Genau.
Das heißt, man sieht auch da, es leider. Ich bin ja dafür, auf ganz viele Barrieren zu achten, also so viel wie möglich, aber oft geht es halt nicht auf alle gleichermaßen. Da ist dann die Frage, wie wägt man das ab? Was ist den Veranstaltenden wichtiger? Was kann geleistet werden? Ja. Manche Sachen widersprechen sich da halt. Also wenn ich jetzt auch wegen meiner Arbeit nie vormittags kann, die anderen Leute können wegen Arbeit oder Kids nie nachmittags, ja, wann soll man die Veranstaltung machen?
Wenn es eine Reihe ist, vielleicht an verschiedenen Uhrzeiten, aber es halt, genau, muss man halt erstmal auf dem Schirm haben überhaupt. Und dann müssen die Räume frei sein, was auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen und du kannst natürlich auch unendlich viel Arbeit reinstecken, aber es ist natürlich auch eine gute Sache, es zu ermöglichen für Leute. Genau, und auch generell der Konsum ist eben halt ein Faktor. Also zum Beispiel auch wenn Alkohol konsumiert ist, kann das ja auch ein Ausschlusskriterium sein, vielleicht zum Beispiel für trockene AlkoholikerInnen, die halt auch nicht wollen, dass sie ständig mit Alkohol konfrontiert werden, ihnen Alkohol angeboten wird. Also das sind ja auch Normen, auch in der linken oder queerfeministischen linken Szene, Alkohol zu trinken.
Stimmt, wenn ich in dem Ort noch nicht war, weiß ich ja nicht, was gibt es da zum Beispiel für eine Bar. Ist das ganz normal, dass die Leute da schon bei einer, es ist auch wieder so eine Norm, ab wie viel Uhr darf man Alkohol trinken, nicht wahr? Ja. Um nicht als AlkoholikerInnen zu gelten, dass die Leute zum Beispiel auch bei einem 0815 Plenum bei irgendeinem Ort, muss ich damit rechnen, dass die Leute da um 18 Uhr alle schon Bier trinken beim Plenum, weil sie es sonst nicht aushalten oder weil sie halt drauf stehen, oder ist das nicht der Fall? Das wäre was ich gerne vorher wissen würde.
Genau, und halt auch das Rauchen, da werde ich auch oft mit konfrontiert, ach, du rauchst nicht? Das ist so eine richtige Norm, wenn dann alle aufstehen und rausgehen und ich dann, also auch oft zum Beispiel mit Leuten, mit denen ich halt gerade in der Gruppe war, 5, 6 Leute, alleine zurückbleiben und warte, bis die da kommen. Und die quatschen natürlich draußen weiter. Und socializen weiter und ich bin drin und warte. Und also in dem Fall kann ich natürlich mit rausgehen, aber wenn sie zum Beispiel in den Raucherinnenraum gehen und da rauchen, ist das halt, da gehe ich halt nicht mit. Und oder manchmal gehe ich auch aus Prinzip nicht mit, weil ich so denke, ja, keine Ahnung, ist mir zuwider.
Aber da sprichst du schon eigentlich die Funktion vom Rauchen an, ne?
Das Socializing.
So, welche Funktion kann Rauchen noch haben, neben den Körper mit Nikotin versorgen?
Mhm.
Da ist genau das Socializing, das habe ich auch ganz oft erfahren, dass dann irgendwie ein Ort mal rauchfrei ist oder so und es ist aber schönes Wetter und dann geraucht werden kann nur draußen und dann sitze ich halt in dem sonst immer überfüllten Ort alleine oder es gibt nur noch eine weitere Person, die da noch drin ist. Das ist natürlich super toll, auch für socially awkward Menschen wie mich. Genau, die anderen kommen vielleicht gar nicht mehr rein oder unterhalten sich da. Du hast dann auch die Möglichkeit, Zigarette so als Vorwand, also gerade bei bei Queers zum Beispiel, dass ich eine Person ansprechen kann, einfach mal, ich kann den Ort wechseln, ich kann mal so aufstehen, wenn man sonst irgendwie irgendwo eingepfercht um einen, in einem zu vollen Ort um einen Tisch rumsitzt und man hat eigentlich so keinen richtigen Vorwand, um mal aufzustehen und vielleicht mit anderen Leuten zu reden, mit denen man eigentlich auch reden wollte oder so, kann das das Ganze so für mich selber auslockern. Ich komme aus der Situation raus, wenn ich rausgehe und rauche. Mhm. Ich kann da neue Leute ansprechen, ich kann jemanden fragen, hey, kommst du mal mit? Das fällt mir sonst schwerer. Also da hat man irgendwie das Rauchen immer so als einen gesellschaftlich legitimierten Vorwand.
Ach so, da haben wir vorgegriffen, ne?
Ja, da haben wir vorgegriffen.
Wollen wir dann noch auf Adorno zu sprechen kommen?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ich glaube, wir können Adorno vielleicht auch später einbringen. Obwohl, ja, komm,
mach ja, mal. Ja, lass uns kurz. Also, da, weil in der Linken, die ist, oder Queerfeminist-Szene ist halt auch generell, sie ist halt, wird auch oft kritisiert, dort nicht zugänglich. Im Sinne von, es gibt halt Normen, es gibt Ausschlüsse, wie zum Beispiel die oben genannten Barrieren, aber zum Beispiel auch Intellektualität und Theoriegemackere ist eine Norm und dann eine Barriere in der Linken und auch in der queerfeministischen Szene. Also wenn du in der queerfeministischen Szene nicht, weiß ich nicht, du hast vorhin Butler gesagt, also im Vorgespräch oder, weiß ich nicht,
Marx, Luxemburg.
Genau, Luxemburg vielleicht und in der Linken oder vielleicht auch in der dann feministischen Marxismus dann eher Marx oder genau Luxemburg oder halt was weiß ich. Ach, da gibt es ganz bekannte, die mir jetzt nicht einfallen. Und natürlich Adorno.
So ein bisschen Theorie-Marker?
Ich weiß nicht.
Ich halte mich zurück.
Ja. Genau, und das sind eben halt auch Normen, die nicht niedrigschwellig sind.
Dass du das gelesen haben musst, um mitlesen, um mitreden zu können. Also nicht nur gelesen, sondern auch noch halbwegs verstanden oder zumindest der genormten Auslegung folgend sein solltest.
So zum Beispiel wie auch so Gender Gap und sowas, das sind ja auch Sachen, die werden verwendet, aber du musst halt auch erstmal das wissen, dass es gibt und so. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Kannst du mich natürlich jetzt kritisieren, aber so Queerfeminismus, du musst ja trotzdem auch mal, weißt du, keine Ahnung, irgendwie Cyborg, das Manifest, wer hat das geschrieben?
Ich habe einen Namen.
Okay, egal, ich schneide es raus.
Also ich wollte da noch ganz kurz aber was zu sagen, weil das also oft ja der linken und queerfeministischen, eigentlich weniger der linken, mehr feministischen Strukturen angekreidet wird, dass sie so hohe Zugangsbarrieren haben. Wobei dann oft nicht Butler und sowas gemeint ist, sondern ganz oft tatsächlich sowas wie das Gender Gap, was tatsächlich was ist, was ganz schnell eigentlich begreifbar ist und da eigentlich auch mal wieder nur ein Vorwand ist. Also da ist dann auch die Frage, bei welcher Szene oder welchen Strukturen kreide ich das an, dass Sachen schwer zugänglich sind und wo werfe ich das so als Vorwand hin, als Scheinargument, einfach nur um Recht zu haben oder um von irgendeinem Thema abzulenken oder so.
Ja.
Da, genau.
Okay.
Weil das kommt ja dann teilweise auch von Leuten, die ansonsten super Theoriemackern, super belesen sind, aber dann auch einmal völlig überfordert damit, dass sie irgendwie ihre Wortendungen mal überdenken könnten oder so. Oder wie sie.
Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist
ziemlich lächerlich.
Genau, also diese aus der Richtung meinte ich das auch nicht.
Das habe ich ja verstanden, nur das würde ich da gerne anbringen, weil.
Das ist eine gute Ergänzung.
Ja.
Genau, und so ein Theoriegemackere also, hat oft dann halt vielleicht auch keinen Realitätsbezug so. Also es gibt so oft, habe ich schon öfters gehört, die Aussage so, keine Freiräume gibt es im Kleinen schaffen. Also im Sinne von, es lohnt sich gar nicht, es hat gar keinen Zweck, ja, zum Beispiel so Frauen, Lesben, Trans-Inter-Räume zu schaffen, weil das Große ist falsch.
Ja, und nach der Revolution haben wir das Problem mit dem Patriarchat ja auch nicht mehr. Das wird sich ja von selbst auf einmal lösen.
Genau.
Also das höre ich auch super oft aus so einer reinen Theorie-Ecke, die irgendwie häufig auch wirklich nur mit Texten beschäftigt ist, die gar keine Rückbindung an irgendwie das Leben hat oder so oder an Alltag. Dadurch auch ganz viel Zeug verzapft, was meiner Meinung nach super schwer verständlich und jenseits von irgendeinem tatsächlichen Realität ist, aber die sich dann oft darauf zurückziehen, auf so ein arrogantes irgendwie Besserwissen und die halt das, so viel muss ich jetzt da auch nochmal judgen, irgendwie so das Gefühl haben, ja, sie müssen gar nichts machen, sie müssen nichts an ihrem Leben ändern oder so, Hauptsache sie stehen dabei und haben Recht, bis dann irgendwann mal die Revolution kommt. Mhm. Dann können sie mit den anderen wahrscheinlich drüber diskutieren, was der beste Weg zur Revolution ist, aber davor lachen sie über jeden Versuch, der irgendwie was am Status quo zu ändern oder ihnen ihr eigenes Leben vielleicht mal was zu kritisieren oder ein bisschen umständlicher zu machen. Hauptsache, sie können bei allem bleiben, wie es ist und trotzdem am Schluss recht haben. Ich weiß es nicht.
Mental kommt das ja oft von so Cis-Typen.
Ja.
Linken genau. Cis-Typen-Mackern, die halt also oft ja, weiß sind, wenig Probleme mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen haben und dementsprechend warten und nichts verändern wollen müssen auch, ne?
Außer hin und wieder mal einen Text schreiben, wo sie Recht haben und anderen Leuten sagen, dass sie mehr Recht haben als die. Genau, damit bringen sie die Revolution voran.
Und da wollen wir jetzt auch Adorno nennen. Passend dazu, ne, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ein Zitat aus der Minima Moralia, geschrieben 1944 bis 1947 im US-amerikanischen Exil.
Ja, wir können Wikipedia benutzen. Und wir wollten das an dieser Stelle anbringen, weil das so das eigentlich das Argument ist, was tatsächlich oft wörtlich so genannt wird, weil das das bisschen ist, was die Leute von Adorno behalten haben. Oder weil es halt so schön kurz ist und manchmal werden auch längere Texte drüber geschrieben, die Queerfeministinnen dann erklären müssen, warum alles, was sie machen und jeder Versuch, irgendwie die Gesellschaft besser zu machen, eigentlich schlecht ist und man das lassen sollte und warten, dass die Revolution kommt.
Muss natürlich auch, also ich hatte mal, muss ich gestehen, ein Adorno-Lektüre-Seminar an der Uni und da habe ich dann auch über das Leben von Adorno gelesen und zum Beispiel halt erfahren, dass Adorno beispielsweise auch als das eine Besetzung des Instituts für Sozialforschung gab in Frankfurt damals und Adorno dort irgendeine leitende Rolle hatte, er die Person war, der die Polizei rief, um die räumen zu lassen, die Studis. Und das ist natürlich auch dann das perfekte Vorbild für ja.
Linke Theorie, MackerInnen.
Ja. Genau.
Genau, jetzt aber. Jetzt mussten wir jetzt doch mal noch kurz selber raushängen lassen, wie wir Theorie bekennen.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, da ist auch noch eine Sache, die ich fast vergessen hatte. Oft wird an vielen linken Orten Englisch gesprochen. Da wird dann auch davon ausgegangen oder behauptet, dass das Englisch zu sprechen auf dieser Veranstaltung und oder nur englische Texte zu lesen oder dass vielleicht auch mal ein deutsches linkes Kollektiv dann einen ausschließlich englischsprachigen Text rausgibt, mit der Begründung, dass das ja zugänglicher wäre für Leute, die Deutsch nicht als Erstsprache haben. Es wird aber vorher oft auch häufig auch nicht angekündigt, was dann wiederum schlecht ist oder die Leute ausschließt, die halt Deutsch als Erstsprache haben oder auch nicht, aber die auf jeden Fall mit Englisch nicht so gut klarkommen oder wenn dann eine Diskussion danach, die vielleicht das noch passiv aufnehmen können, aber in der Diskussion sich dann nicht trauen zu sprechen. Mhm. Das habe ich jetzt schon wirklich häufiger mitgekriegt und ja, deswegen vielleicht auch sowas als Barriere mitdenken und nicht einfach unterschlagen bei irgendwelchen Einladungen.
Ja.
Oder sich mal überlegen, ob das mit dem auf Englisch halten jetzt wirklich so viele Leute mehr einschließt oder wem öffnet das Zugänglichkeit.
Mhm.
Ich habe also in Berlin habe ich öfter das Gefühl, das gilt nur dazu, dass dann irgendwelche reichen amerikanischen Expats dann teilnehmen können an der Diskussion und weniger darum, dass es irgendwie Refugees die zu Tausenden anwesend sind, da hilft.
Es kommt bestimmt auch auf die Veranstaltung an. Das will ich jetzt so nicht verallgemeinern.
Nee, aber ich hab nur das Gefühl gehabt, dass es öfter dann eigentlich nur so ein Feigenblatt ist und ja, aber tatsächlich auch viele Leute ausschließt. Und wo ich mich dann auch immer frage, wenn es so niederschwellig sein soll für Leute, die irgendwie nicht Deutsch als erste Sprache haben, warum dann Englisch, warum nicht Französisch? Wie viele Leute, die nicht Deutsch können und in Deutschland leben, genau, können Französisch, könnten wir doch alle auch Französisch machen. Uch, das schließt dann vielleicht manche von den Leuten, die so gut Englisch und Deutsch können, aus.
Mhm.
Tja.
Genau, du hast uns jetzt so ein bisschen den Übergang vermasselt.
Das
denn wir wollten ja mit den Freiräumen sozusagen darauf auf die nächsten Part kommen, aber das ist schon okay. Das war ein wichtiger auch Input, den du gegeben hast.
Jetzt war nur wieder ich's. Ja, okay.
Den wir gegeben haben. Wir haben es vermasselt. Genau, denn die RaucherInnen schaffen sich ja auch Freiräume. Du fandest im Vorgespräch, dass das zu sehr meta ist, was ich jetzt sage, ne? Genau, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Also, dass Menschen, die rauchen, sich öfters irgendwie Pausen dadurch nehmen können, was zum Beispiel Leute, die halt irgendwie keinen die Pausen wollen, aber nicht rauchen, sich nicht rausnehmen können.
Ja, da kommt dann aber auch wieder dieses gesellschaftliche Normierung, also das gesellschaftliche Okay-Siegel dafür, dass ich rauche, also auf das Rauchen zurück irgendwie, weil es ist okay, wenn ich sage, ich kann nur eine halbe Stunde arbeiten, ohne eine Rauchpause zu machen. Das verstehen vielleicht noch meine Chefin oder Chefs, aber wenn ich sage, ich bin einfach nicht in der Lage, so lange zu arbeiten ohne eine Pause oder ich kann mich so lange nicht konzentrieren. Das ist dann wieder ja ein persönliches Makel an mir. Das zeigt, dass ich irgendwie ein Schwächling bin oder so und sieht nicht so gut aus und es führt dann vielleicht auch eher dazu, dass ich mal gekündigt werde, als das mit dem Rauchen. Auch wenn es natürlich auch viele Arbeitsplätze gibt, auf denen ich auch keine Rauchpausen kriege. Aber es gibt das ja auch öfter, dass dann Leute irgendwie Rauchpausen machen dürfen, aber wer nicht raucht, kann dann keine Pause machen. Und nicht alle trauen sich dann, sich dann irgendwie mit einer Schokozigarette daneben zu stellen oder so. Oder möchten dann auch vielleicht nicht in den Rauchraum gehen. Ja.
Und in der linken und querfeministischen Szene ist das halt auch der Fall, wenn es um Plenar geht. Also da wird halt dann auch oft gesagt, jo, lasst uns eine Rauchpause machen oder so. Und die, die nicht rauchen, können dann mitgehen oder können halt warten, bis der Großteil wieder da ist oder so.
Oder vielleicht nur was weiterarbeiten, das Protokoll schreiben dabei.
Oh ja, genau.
Wobei das ja halt auch wieder so ein Ding ist, ne? Wir sagen, ah, lass mal eine Rauchpause machen, aber es wird seltener gesagt, oh, ich bin einfach Matsche, ich kann jetzt dem Ganzen nicht mehr folgen oder das ist doch zu kompliziert, weil ich bin total für die Pausen. Aber wie ist es wieder okay oder wie traue ich mich dann auch, das zu begründen, dass ich eine Pause brauche?
Ja.
Auch überhaupt, ich brauche einen Grund dafür und Rauchen ist dann irgendwie ein guter. Und dann habe ich schon wieder das, was du vorhin angesprochen hast, dass dann irgendwie oftmals ja die coolen Kids, ja, cool queer ist ja so ein, hier so ein Problemfeld, die gehen dann alle zusammen rauchen, da kannst du auch mal eine andere Person noch ansprechen, mit der du eh die ganze Zeit sprechen wolltest, hey, gib mir doch mal Feuer oder hast du Kippen dabei und so und kann darüber auch irgendwie bonden, kann mich neu hinsetzen. An Ort, das können die nicht rauchen, nicht unbedingt. Oder die müssen dann halt woanders rausgehen. Und das muss man dann auch erstmal organisieren, weil dass die Rauchenden zusammen alle an Ort X gehen. Das ist eher so ein fixes Ritual.
Das ist natürlich auch praktisch, ne? Sowas zu haben.
So ein Mechanismus.
Ja, also im Sinne von, wenn du halt nur erschöpft, also wenn du zum Beispiel halt eine Pause brauchst und erschöpft bist und so, und halt, das wird natürlich dir als, also wenn du sagst, ja, ich bin erschöpft, ich brauche eine Pause, wird das halt eher ja als Nachteil oder als was Ungenügsames von dir angesehen, als wenn du sagst, ich möchte rauchen, ist es halt ein Laster oder so, ne?
Ja, stimmt, das machst du dann wahrscheinlich auch erst recht nicht, wenn du irgendwie als Frau oder andersweitig marginalisierte Person in so einer Kombi sitzt und genau, das ist.
Ja, klar, weil dann zeigst du Schwäche.
Ja.
Ja. Links sein oder queerfeministisch, also links sein vor allem bedeutet manchmal auch Normen und Vorgaben der Gesellschaft nicht einfach so hinzunehmen.
Das hoffe ich mal.
Dann sind wir wieder beim Thema Nichtraucherinnengesetzgebung, was so eine Norm ist, die in der letzten 15 Jahre ungefähr in Deutschland zumindest eingeführt wurde. Und die vielen rauchenden Linken eben nicht passt. Und da ist es natürlich gut, sich auch gegen diese Gesetzgebung zu wehren. Ja, also manche Linke versuchen Freiräume zu schaffen, in denen es sich besser leben lässt. Also zum Beispiel autonome Zentren oder andere linke Räume, wo sie sich nicht an die Gesetzgebung halten müssen, weil sie zum Beispiel keine Gastronomie in dem Sinne haben dürfen oder haben. Und dieses bessere Leben bezieht sich aber halt vor allem auf ihr Leben. Und so ist das halt auch, du hast gesagt im Vorgespräch, das Recht des Stärkeren. Also die
Ja.
Leute, die schon da sind, zum Beispiel, weiß nicht, so Theoriemacker, die rauchen, die bleiben dann natürlich auch länger und halten den Raum auch, ja, Theoriemackriger, aber auch rauchender oder halt verrauchter.
Ja, also das Problem des Rechts des Stärkeren ist ja auch nicht nur, wer zuerst so quasi da war oder wer die Mehrheit war, sondern dadurch, dass ich zum Beispiel in den Raum einfach nicht rein kann, wenn da Leute rauchen. Oder ich dann gehen muss, wenn die Leute rauchen und dann nicht zum Rauchen rausgehen möchten oder rausgehen und dann an der Tür stehen bleiben und so, das ist super, weil im Winter ist es ja so kalt. Genau, die kümmern sich da halt nur um sich, aber die vertreiben dann die anderen. Das heißt, das müssen ja noch nicht mal so viele sein, weil es reicht ja schon eine rauchende Person, dass ein Raum für mich nicht mehr zugänglich ist.
Ja.
und dann halt noch ein paar Personen, die vielleicht mitrauchen oder denen das nichts ausmacht. Es gibt ja auch einige Leute, denen das körperlich gar nicht so viel ausmacht. Also manche mögen es halt nicht, beschweren sich dann zum Beispiel auch mal mit, wenn ich halt sage, ich kann da nicht hingehen, weil da geraucht wird. Ja, ich mag das auch nicht, danach stinken die Klamotten immer so. Das ist halt nicht das Gleiche wie für mich. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme das mal ein paar Stunden in Kauf. Also ich kann das schon machen, wenn ich dann in Kauf nehme, für diese irgendwie eine Stunde halt eine Woche flach zu liegen und richtig am Arsch zu sein und auch die Wochen danach noch mit meinem geschwächten Immunsystem durchs Leben zu gehen, ja, vielleicht noch Rückfälle zu haben. Das ist nicht das Gleiche und das ist, ich weiß nicht, wie du sagst, das ist das Recht des Stärkeren, weil es ist nicht so, als wäre das ja nicht schon mal erwähnt worden. Ne? Es ist nicht so, als hätten die Leute das noch nie gehört. Und trotzdem einigt man sich dann in Anführungszeichen ja häufig auf solche Sachen wie, naja, wir rauchen hier beim Plenum, wenn das jemanden stört, kann er sie ja kommen und sich beschweren. Nach den ganzen, und ich hatte viele, viele, viele Auseinandersetzungen mit rauchenden Personen in diversen linken Gruppen in meinem Leben, da kann ich halt mit Fug und Recht sagen, dass es aber trotzdem, dass sich das halt niemand freiwillig antut. Ich gehe doch nicht in ein komplett verrauchtes Plenum, wo 10 Leute sind, die eh schon da ewig sind und ein eingeschworener Haufen sind, und ich setze mich dazu und sage, jetzt hört mal auf damit rauchen, weil dann muss ich eben wieder stundenlang mit denen rumdiskutieren. Die Atmosphäre mir gegenüber wird dauerhaft irgendwie kacke sein und es wird sich an dem Tag wahrscheinlich eh nichts mehr ändern oder doch, aber dann wieder so. Bei den nächsten Malen haben es die Leute dann wieder vergessen, in Anführungszeichen natürlich haben sie es nicht vergessen, sondern sie hoffen einfach, dass sie damit durchkommen. Und ja, und das heißt, wer sich auf sowas einlässt, wer dann sagt, lasst uns das doch als Kompromiss machen, einfach, wir rauchen hier, bis sich jemand beschwert, ja, das ist einfach ein unglaublich egoistisches Arschlochverhalten.
Ja, das habe ich auch oft tatsächlich beobachtet. Auch dieses irgendwie so, wo ich halt Leute wirklich anquatschen musste, die sich gerade dabei waren, eine Zigarette anzuzünden, und wo sie sagten dann, aber ich habe doch gefragt. Aber offenbar haben sie halt mich nicht gefragt und ich war die ganze Zeit im Raum. Also irgendwie so, haben halt es nicht für nötig gefunden und wollten dann ihre Vorliebe durchsetzen und so.
Obwohl es eigentlich nicht Rauchraum war oder
Naja,
einfach.
halt auch jetzt im AK 44 hier, am Dienstag.
Naja, also an
Also
dem rauchfreien Tag.
zumindest an dem, in den rauchfreien 2, 3 Stunden, ja.
Okay. Ja, und da ist auch schon wieder die Norm dann auf ihrer Seite so. Sie fragen mal kurz und dann müssen wieder die Leute, die nicht rauchen, müssen dann wieder ein Riesenterz machen und sagen und dann
Genau.
wieder die Spielverderberin-Rolle haben.
Genau, und das nervt mich halt auch total. Also dieses, ich muss es ansprechen, wenn es mich stört, und bin halt, wie du sagst, Spielverderberin und arschige Person, die einer anderen Person den Genuss verdirbt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass sie mir halt sozusagen die Anwesenheit in dem Raum vermiest oder halt verunmöglicht, wenn sie halt darauf verzichtet, rauszugehen fürs Rauchen und nach 5 Minuten wiederzukommen, und stattdessen im Raum selbst raucht. Und das ist halt meiner Meinung nach meistens eine kleine also ein kleiner Aufwand im Gegensatz zu dem halt, dass anderen Leuten dadurch das Kommen verunmöglicht wird.
Ja, tatsächlich, das irgendwie gleichzusetzen mit, oh, ich müsste 5 Minuten im Kalten stehen, da habe ich keinen Bock drauf, dann nehme ich doch lieber in Kauf, dass Mara oder ein Jan gar nicht kommen können. Das ist, das ist krass, aber ja, immer wieder da.
Ja.
Ich hatte
So.
das auch schon, Leute, die dann, also nicht nur einmal, das klingt jetzt wie einmal, ich verdränge das glaube ich zu häufig, sondern halt ständig Menschen, die dann wirklich mit mir persönlich rumdiskutiert haben, die mich auch teilweise schon länger kannten, aus diversen Zusammenhängen, manchmal sogar freundschaftlichen Zusammenhängen, und dann irgendwie mitkam mit, aber ist das wirklich so schlimm, wenn ich dann jetzt am Fenster rauche? Wenn ich das halt schon 100 Mal gesagt habe, dass das für mich nichts bringt und ich mache das ja dann nicht aus Spaß, ich lege mich ja nicht aus Spaß mit Leuten an oder verderbe denen irgendwas, weil ich Rauchen so moralisch schlecht finde, dass ich versuche, sie durch meinen Generve dazu zu kriegen, dass sie ein für alle Mal aufhören.
Ja.
Sondern es geht halt nicht für mich. Ich muss jetzt, glaube ich, auch echt nicht erklären, dass Rauch dann trotzdem in die Wohnung reinkommt, eigentlich immer, und wie wenig Rauch halt schon reicht, damit ein Raum verraucht ist.
Ja.
Aber dann dieses Gefühl halt wieder, du bist Spielverderberin, du gönnst mir hier den Genuss nicht. Es ist so krass, dann gehe ich dann halt in Räume auch nicht mehr. Selbst wenn die Leute es ja dann jedes Mal unter Diskussion vielleicht doch lassen. dann gehe ich da nicht mehr hin, da fühle ich mich nicht wohl, mit diesen Leuten möchte ich mich nicht mehr umgeben.
Ja.
Das ist krass.
Soll ich mein Schule-Mädchen-Party-Beispiel
ja,
dazu?
Unbedingt.
Genau, ich habe zwei Beispiele von einer Party. Ich habe mal mitorganisiert bei einer Party, der Schule-Mädchen-Party in Gießen. Da war es zum einen das Problem, dass im einen Raum durfte geraucht werden und im anderen im Hauptraum nicht. Das Problem war, der Hauptraum, das war der Tanzraum, und der Raum, in dem geraucht wurde, war halt sowas wie ein ruhiger Raum, wo nicht die Tanzmusik hinkam. Da konnte sich hingesessen werden und dort konnte man quatschen miteinander. Das war so ein bisschen der Ruheraum. Und da wurde
und auch
geraucht.
Der Flirtraum, war.
Ja, auf jeden Fall auch der Flirtraum, genau. Und zusätzlich ging halt ständig die Tür auf zum Tanzbereich und der Rauch ging raus. Also es war halt, meine Klamotten stanken danach auch total. Selbst wenn ich nicht im Rauchraum war, aber ich wäre natürlich gerne und war auch manchmal im Rauchraum, weil ich halt manchmal, also weil ich halt, weiß nicht, ich gehe nicht auf eine Party und tanze nur, sondern ich möchte da auch mit Menschen kommunizieren, so. Genau, ein anderes Mal war es so, dass ich eine Schicht hatte, die Anti-Rauch-Schicht. Also wir hatten auch das gekennzeichnet, dass es nicht geraucht werden durfte in dem Raum, wo getanzt wurde. Und ich hatte halt eine Schicht, aufzupassen, dass Leute darauf hinzuweisen, die rauchen, dass sie nicht rauchen dürfen dort. Und es war einfach ziemlich anstrengend, weil ich eben nüchtern war und also nicht deshalb, sondern, also ich war nüchtern und schaute halt, dass wirklich niemand rauchte und bekam das halt mit, dass Leute mich in den Blick nahmen und das mitbekamen, dass ich andere Leute anquatschte, von wegen, dass sie nicht rauchen sollten, und andere Leute das eben sahen, aber eben halt auch schon die Zigarette in der Hand hatten und anzünden wollten und halt ich manchmal so tat, als würde ich es nicht sehen und sie nicht direkt anschauen, um sie dann dabei halt zu erwischen, dass sie sich die Zigarette in den Mund steckten und anzünden wollten, weil ich gerade nicht hinschaute.
Also du meinst, sie haben direkt das gecheckt und haben dann gewartet, bis du nicht hinguckst irgendwie.
Genau. Also denen war vollkommen klar, dass sie nicht rauchen dürfen, aber es war ihnen halt so quatschig aufzuhören, beziehungsweise rauszugehen für die 5 Minuten, weil sie wollten halt das genießen, Rausch haben, tanzen und so weiter. Und es war ihnen, also keine Ahnung, also war ihnen auf jeden Fall klar, dass sie es nicht sollten. Ich weiß nicht, ob ihnen auch klar war, dass es halt Leuten den Abend vermiest, so, aber auf jeden Fall war es ihnen bewusst, dass sie es nicht dürfen.
Und ne, ihre Einschränkung wäre echt nur gewesen, ganz kurz nicht rauchen zu, nicht tanzen zu können, weil sie mussten noch nicht mal raus in die Kälte oder so. Sie mussten 3 Meter einen Gang lang und eine Tür rein.
Ja. Ja, genau.
Also da kann dann auch wirklich niemand mehr behaupten, weil das manchmal so auch getan wird, als wäre das einfach nicht bewusst, als würden Menschen das versehentlich machen. Weil das habe ich nämlich auch auf ganz vielen Partys gehabt, dass dann, wenn man eigentlich nicht drauf war, dass Leute dann halt trotzdem geraucht haben. Bei euch gab es immerhin eine Schicht, die darauf aufpassen sollte, dass nicht geraucht wird. Ich hatte das ganz oft, dass einfach halt auch, da war vielleicht ein Nichtrauchschild oder es wusste wirklich gar keiner. Es wurde vielleicht nur mir gesagt, dass ich mal nachgefragt habe, doch, in Raum X kannst du tanzen, da wird nicht geraucht. Aber das war's dann. Mehr wurde das nicht kommuniziert. Es war den Leuten egal. Die haben manchmal noch am Anfang der Party dann nur im anderen Raum geraucht, dann am Fenster in dem Raum, der angeblich rauchfrei war, und nach ein paar Stunden dann überall. Das ist also, ja.
Wenn es nicht kommuniziert wird, dann wissen es natürlich auch die RaucherInnen nicht und andere Leute, die darauf achten könnten, die zum Beispiel die kein Asthma haben, die es nicht stört oder was auch immer, können da zum Beispiel auch darauf hinweisen, jo, das ist gerade nicht cool. Aber wenn es halt nicht kommuniziert ist, nirgends steht.
Ja, und wenn du keine Schicht einteilst, um genau diese Kommunikation zu machen, weil es ja nicht wichtig.
Wir haben ja diese Studie, die passt gerade nicht.
Das passt gerade nicht. Nee, das haben wir nur, weil es mir immer wieder auffällt, dass in den queeren Kontexten, in denen ich unterwegs bin, so unglaublich viel geraucht wird. Und ich das Gefühl hatte, dass es einfach mehr sind als in der Gesamtbevölkerung. Haben wir das mal nachgeguckt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jetzt unsere Zahlen nicht vorlesen, die du von 2014 hast, weil wir verschiedene Zahlen aus verschiedenen Ländern und so gefunden haben. Aber es wohl generell einfach so ist, dass aktuell viel mehr geraucht wird unter queeren Personen und als unter heterosexuellen. Und
Also, da ich die Studie gerne oder den Artikel gerne verlinken würde, würde ich es einfach schon vorlesen, weil
okay.
ob es jetzt, also es macht sich nicht viel. Also wir
Gut,
können
lies
das ja
ruhig die
benennen.
Prozentpunkte. Nur in anderen Studien, die ich gefunden habe, war es halt ganz andere Prozentpunkte. Aber es ist
Okay.
immer die gleiche Aussage. Gesamtgesellschaftlich wird viel weniger geraucht als in den verschiedenen queeren Kontexten. Und teilweise ist es da auch nochmal unterschiedlich, welche Identität die Leute haben.
Genau,
Und ich habe
okay.
übrigens vorhin heterosexuell gesagt, teilweise waren es Studien, wo auch Transpersonen die können ja auch mal hetero sein, mit drin waren. Häufig waren es aber auch tatsächlich nur schwule und bisexuelle und lesbische Männer und Frauen.
Genau, also in der Studie, die ich jetzt da rausgesucht hatte, da gab es einen Artikel auf queer.de von vor 2014 und dort wurde da von einer Studie aus den USA gesprochen, dass 17% gesamtgesellschaftlich rauchen, ja? Und es gab zwei Gruppen, die angeführt wurde, es waren Männer und Frauen, und zwar schwule und bisexuelle Männer, dass die 23% von denen rauchten und bei lesbischen und bisexuellen Frauen 24,5%, also 6 bis 7,5% stärkeres Hang zum Rauchen haben. Und zusätzlich, dass zum Beispiel andere Gruppen, wie zum Beispiel von Armut betroffene Menschen, dass die zu 26% rauchen, was natürlich auch schwierig ist, das so zu benennen, weil das so eine ähnliche Auswertung ist wie wir benennen bisexuelle und transsexuelle Menschen als zwei verschiedene Gruppen. Trans-Leute können natürlich bisexuell sein und genauso können natürlich auch bisexuelle Frauen von Armut betroffen sein.
Die sind ja auch tatsächlich unter den Queers neben Transleuten am stärksten von Armut betroffen. Also ist da vielleicht auch die Korrelation, dass ja Queers auch sehr häufig prekär leben, aber muss ja nicht nur das sein. Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Ding dass ich einen Grund habe, Leute anzuquatschen und in kleineren Gruppen rumzustehen oder mal mit einer Person alleine draußen zu stehen, wenn eine Person, auf die ich stehe, rausgeht. Ich dann auch rausgehe zum Rauchen, um mit der Person alleine zu reden und nicht mitten an irgendeinem Tisch mit deren Freundin gleich mitquatschen zu können, wenn ich versuche, eine Person anzuflirten. Ich glaube, das ist einfach auch da ein super wichtiges Ding. Und natürlich Coolness, ne? Coolness in der Linken, Coolness in der Queerszene. In beiden so ein Ding funktioniert es halt mit Kippe in der Hand auch besser.
Also ziehen wir dann aus der Studie, dass das durch Coolness und Socializing-Bedürfnis begründet ist, das stärkere Rauchverhalten. Also ich habe gerade überlegt, was wir daraus ziehen sollen.
Bin ich mir nicht sicher, weil das ja Hypothesen sind. Ich glaube tatsächlich, was wir halt sagen können, ist, dass halt in queeren Kontexten einfach nochmal mehr Leute rauchen als in nicht queeren.
Ah ja, genau. Genau das wollten wir sagen, ja. Ja, okay. Genau.
Aber unsere andere Überlegung könnten wir uns ja überlegen, ob wir die vielleicht verkaufen. Ich glaube, Tabakkonzerne haben immer noch ziemlich viel Knete.
Wie dem auch sei, wir kommen zu einem nächsten Abschnitt. Oder magst du noch weiterreden über den vorherigen Abschnitt? Ach, beziehungsweise, wir könnten noch Beispiele nennen über Dinge, Erfahrungen, Veranstaltungen.
Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen wir jetzt gerade hin, nämlich zu den anderen Beispielen, die es versuchen, ein bisschen besser zu machen, nämlich. Also besser zu
Okay.
machen, das heißt, auch Leute, die nicht rauchen oder Rauch nicht vertragen, weil nicht alle NichtraucherInnen vertragen ja keinen Rauch, auch einzuschließen. Genau,
Soll ich
da
denn noch
wollten
ein
wir jetzt, glaube
Beispiel
ich, hin.
nennen von mir und dann. Okay, genau. Ich habe mal bei einer FLT-Night, einer Frauen-Lesben-Trans-Nacht, mitorganisiert, eine Party einmal im Monat, so Kneipenbetrieb. Und wollte da durchsetzen, was wir auch dreimal gemacht hatten oder zweimal, vielleicht auch nur einmal, keine Ahnung, dass eben halt drinnen nicht geraucht wurde, sondern die Leute nach draußen gehen musste. Und das hat sich dann nach Kritik von Leuten aus dem Kollektiv, den der Laden gehörte, sozusagen, ja, nicht fortgeführt, da der wichtigste Kritikpunkt war, es ist draußen kalt. Leute wollen nicht rausgehen und sollen nicht rauchen. Also ein bisschen war auch die Sache, dass vor der Straße, also vor dem Haus, immer Leute vorbeigingen und samstagabends halt auch betrunkene, unangenehme Menschen. Und dann halt lieber in Kauf genommen wurde, dass manche Leute einfach gar nicht kommen, als dass manche Leute genervt werden oder so. als eine andere Lösung zu finden, beispielsweise. Keine Ahnung.
Ja, da ist dann auch wieder ist dann vielleicht auch wieder so eine Abwägung. Ich weiß nicht, was in dem Fall das ausschlaggebende Ding war, aber dass manche dann vielleicht auch lieber die RaucherInnen im Laden haben als die NichtraucherInnen, weil RaucherInnen länger sitzen bleiben und mehr Alkohol konsumieren oder mehr Getränke konsumieren. Ich weiß es nicht. Ich würde ja fast vermuten, es ist ein Kurzschluss, weil wenn ich nicht rauche, dann habe ich vielleicht mehr Geld übrig für Getränke, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja nicht so ein Argument, was ich so toll finde, aber ja, vielleicht brauchen es manche Orte zum Überleben, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, es liegt eher daran, dass die Leute, die sich dann da für die RaucherInnen aussprechen, zufälligerweise auch rauchen.
Das kann natürlich auch sein.
Zufällig, ja.
Ja, aber ist natürlich auch, war natürlich auch so, dass ich dann auch mich ein bisschen zurückgezogen habe und da halt auch nicht mehr so hinterher war, weil ich halt dann auch keinen Bock hatte, da gegen Wände zu laufen. So, ne? Und ja.
Okay. Da aber auch wieder der Unterschied zwischen uns beiden. Du konntest dir überlegen, machst du weiter oder nicht. Für mich wäre das halt schon so gewesen, ich wäre wahrscheinlich gar nicht eingestiegen in diese Partyreihe. Ja. Ich hätte da nicht mitmachen können, weil das ist dann wieder so ein Ding mit, hey, machst du eine Schicht? Jo, ich kann aber leider nicht in den Raum.
Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Hast du das noch Beispiele aus Wien?
Ja, ich glaube jetzt gar nicht mehr so aus Wien, weil über das eine hatte ich ja schon gesprochen so ein bisschen. Also zum Beispiel die Villa-Partys, das ist so links und queer und eigentlich tolle Partys, die es auch nur ein paar Mal pro Jahr gibt, wo dann eigentlich auch alle queeren Zecken hingehen oder zumindest sehr, sehr viele. Aber die haben zwei Räume, die haben unten was Größeres und oben einen sehr kleinen Raum, der eigentlich immer zu klein ist. Da finden so oft Veranstaltungen statt und das ist immer eine schlechte Idee, weil ab fünf Leute, selbst wenn man nur eine Laberveranstaltung hat, ist es einfach überfüllt. Genau, und oben sollte dann rauchfrei sein und ich war da zweimal und es war dann halt, ich habe es zweimal versucht und es war dann halt jedes Mal so, dass nach kürzester Zeit es halt auch oben verqualmt war, weil einerseits steigt Rauch nach oben, von daher sehr klug, das Ding oben zu machen, aber unten unten spielt ja die Band, ne? Und den Raum muss man dann natürlich, da ist der große Tresen und das macht man natürlich rauchfrei. Nicht rauchfrei, sondern da darf man dann natürlich rauchen.
Musstest du auch durch den Rauchraum
und nee, zum Rauchen? Nicht, in dem Fall nicht, genau. Zu den Toiletten ging es glücklicherweise auch ohne Rauch. Also ohne Rauch, ne? Weil da haben dann natürlich haben im ganzen Gang, was dann auch nach oben gezogen ist und vor der Toilette auch die Leute die ganze Zeit geraucht. Und dann, je später es wurde, haben dann auch immer mehr Leute oben geraucht. Sie wurden auch nicht drauf angesprochen. Es gab teilweise Beschilderungen, aber sehr, sehr halbherzig. Und ja, und da Rauchen auf linken Veranstaltungen, queeren Veranstaltungen normal ist, tja, wurde halt geraucht und ich musste immer gehen. Ging mir entsprechend scheiße die Tage danach. Mhm. Ja, und ich fand das eigentlich echt nettes Publikum und so, aber ja, war da nichts für mich. Was es sonst öfter gab als Versuch, Räume irgendwie zugänglich zu machen, ist, dass dann Ort X bis 20 Uhr oder bis 22 Uhr rauchfrei ist. Das finde ich so unglaublich zynisch, muss ich sagen. Das ist dann oft was, wo vorher irgendeine Vorlesung oder Podiumsdiskussion oder sowas stattfindet, wo man eher rumsitzt und dann später manchmal noch eine Party oder vorher ein Workshop und nachher eine Party. Und ja, und dann hast du das und dann so ist der Gedanke irgendwie, dass du bei der Vorveranstaltung dabei bist und danach darf dann da geraucht werden. Das hängt natürlich manchmal wahrscheinlich, vermute ich einfach auch damit zusammen, dass du nach 22 Uhr draußen nicht mehr laut sein darfst, weil es jetzt Ärger mit den NachbarInnen gibt. Mhm. Aber es führt dann halt trotzdem zu den gleichen, dass es so ist, hey Jan, voll super, komm doch dahin, ist auch deine Veranstaltung, aber ab 22 Uhr finden wir die RaucherInnen einfach wichtiger als dich, dann geh noch nach Hause. Mhm. Also, dass wirklich lieber eine Person nach Hause geschickt wird, oder eine Person nach Hause geschickt, dass halt alle Leute, die es nicht abkönnen, die halt einfach zu schwach sind, dann nach Hause gehen sollen und anstatt, dass sich die anderen mal kurz zusammenreißen, entweder um draußen leise zu sein beim Rauchen oder halt mal eine Stunde nicht rauchen, das wird sie nicht umbringen, wie man auf vielen Interkontinentalflügen sieht, oder dass sie sich von mir aus ein Nikotinpflaster aufkleben, wenn das für sie passt. Das passt leider nur für Leute, die sehr viel rauchen, weil sonst ist es zu viel Nikotin und mehr, als sie eigentlich so einen Tag zu sich nehmen. Jo, das wären alles Alternativen, aber irgendwie wird die Frage, dass RaucherInnen drinnen auf jeden Fall rauchen können, wird nicht hinterfragt. Das macht mich dann so langfristig auch irgendwie sehr abgefrühstückt mit dem Ganzen.
Ja.
Weil ich dann so das Gefühl habe, hey, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind linke Queers, das ist eigentlich so meine Gruppe, die schon klein genug ist, mit denen ich hoffe, mal irgendwann eine Revolution zu haben, eine bessere Welt.
Mhm.
Und das sind ganz, die können halt irgendwie total viel Zeug predigen, was sie selber nicht tangiert, wo sie selber ihr Leben nicht ändern müssen, aber sobald es um sowas klitzekleines geht, wie mal rausgehen zu müssen zum Rauchen oder mal eine Stunde nicht rauchen zu können oder so, also so ein wirklich die kleinste Einstellung, Einschnitt in Lebensgestaltung oder in Genuss, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Sobald es darum geht, finden sie schon komische Argumente oder es ist ihnen alles egal und es geht wieder um das Recht des Stärkeren. Also das finde ich wirklich so unglaublich unsolidarisch und eklig, dass ich mit diesen Menschen mir keine Zukunft oder keine Revolution vorstellen möchte. Wenn das schon in diesen kleinen Sachen so hakt, wie soll das da bei irgendwas Größerem funktionieren?
Ja, unsolidarisch finde ich das vor allem auch. Ja. Das ist so, es schränkt mich ein, also es ist mir egal und ich mach's nicht.
Ja.
Ja.
Oder ich ziehe irgendwelche Argumente an den Haaren herbei, wie sowas wie, wenn ich irgendwie nicht rauch, wenn wir hier nicht rauch machen, dann ist es das Gleiche, wie wenn der Staat uns unterjocht und deswegen ist das voll emanzipatorisch, wenn wir hier drin alle rauchen.
Mhm. Also auch so, die nicht RaucherInnen sind oder Asthma haben.
Ja, die müssen sich halt zusammenreißen.
Ja.
Das ist so unsolidarisch, dass ich, da kann man dann auch irgendwie nicht mehr argumentieren, finde ich, weil wenn Leute das schon nicht akzeptieren, dann ist es kein Nicht-Verstehen mehr.
Mhm.
Das ist einfach nur, ich habe keinen Bock und worauf ich Bock habe, ist wichtiger als alles andere. Und ja, da ist keine Gesprächsgrundlage mehr da. Da packe ich meine Sachen und gehe. Ich weiß halt nur noch nicht, wohin. Es gibt gar nicht so viele Orte.
Mhm. Es gab in den letzten Jahren so ein paar, also wir haben jetzt, uns sind zwei Sachen eingefallen, die es gab. Also 2002 wurde ein Flyer rausgegeben, den ich immer mal gerne kopiere, den man auch kopieren darf. Von 2010 von radikalen NichtraucherInnen. Und zwar könnt ihr diesen Flyer, den wir auch verlinken werden, auf rauchsport.blogsport.de einsehen. Und dort wird so ein bisschen die bekanntesten Scheinargumentationen oder Argumentationen gegen das Nichtrauchen. Also für das Rauchen,
widerlegt, oder?
Genau, widerlegt und erörtert, warum das Quatsch ist und warum man, also so ein bisschen so auf Basic-Niveau erläutert, warum es denn nett wäre, wenn man rauchfreie Orte hätte.
Ja, für meine Verhältnisse war das sogar noch sehr zahm, aber nichtsdestotrotz sehr richtig. Und ich glaube, an einer Stelle war sogar irgendwas für die Theoriefraktion unter uns dabei. Da war irgendwas sehr Lustiges.
Ja, ich erinnere mich gerade nicht genau, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass es den gibt. Und ich habe den auch schon ausgelegt. So. Aber wie gesagt, ist 7 Jahre alt.
Und halt auch die Sache wieder, es ist schön, dass es jemand geschrieben hat. 2010 war es auch nicht das erste, dass jemand sowas geschrieben hat, sondern das kommt ja einfach immer wieder. Von daher glaube ich auch, finde es zwar schön, dass es so einen Flyer gibt, aber ich kann es mir echt so schwer vorstellen, dass es den eigentlich braucht. Ich glaube nicht, dass die Leute das noch nicht wissen, die rauchen. Ich glaube wirklich, dass es einfach nur nach mir die Sinnflut, mir ist das egal, Hauptsache ich gedenken ist.
Es gab auch in der Lirabelle, das ist so eine linke Zeitschrift, die mir tatsächlich erst seit einem Monat oder so bekannt ist, eine Diskussion. Und zwar gab es in der Mai-Ausgabe wohl ein 2016, ein Plädoyer fürs Rauchen. Ja, also wir sind so weit, wir müssen immer weiter plädieren fürs Rauchen. Und in der Ausgabe 2017 im Mai, also zumindest sind das die Beiträge, Daten auf der Webseite, ich weiß nicht, zu welchen Ausgaben es gehört, gab es dann ein Plädoyer gegen das Rauchen in linken Räumen. Ich weiß nicht, du hattest auch mal reingeschaut, ich hatte mal reingeschaut, ich weiß nicht, ob du dir noch was gemerkt hast,
Es war auch lustig, ich glaube, das war sogar das, wo sie noch mehr, weil beide Leute, die Artikel geschrieben haben, waren halt so theoriemackerig unterwegs und oder vielleicht die zweite Person eigentlich auch nicht, aber die erste Person hat so losgelegt, wollte dann mal wieder auf großem theoretischen Blabla eigentlich nur erklären, warum die Person einfach gerne raucht und nicht rausgehen will dafür. Und die andere Person nimmt das sehr schön auf dem, in dem gleichen linken Duktus auseinander. Das fand ich relativ lustig. Auch wenn es natürlich wieder die Frage stellt, es ist irgendwie so, es ist beides ganz lustig zu lesen, so einfach als Anekdote oder als so, ich weiß nicht, argumentatives Messerwetzen und so kleine Kabelei. Aber sich andererseits das anzugucken, das ist das doch Bedarf, dass jemand wirklich denkt, das ist eine gute Idee, dieses Plädoyer fürs Rauchen zu schreiben oder so.
Ja.
Oder Plädoyer für das unsolidarisch sein. Und ich weiß es nicht, das ist, mich deprimiert das schon wieder.
Ja, voll.
Du wolltest noch ein Event, das es in Berlin gab, erwähnen, glaube ich.
Genau, das war der Queer Edge Dresen in Berlin, der von der transkriminalen Fantifa organisiert wurde. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Der war rauchfrei, alkoholfrei und auch sonst keine Drogen.
Das ist ziemlich wichtig, weil das ist für mich persönlich ein Thema. Ich komme eigentlich auch nicht klar in Räumen, in denen Alkohol oder andere Drogen konsumiert werden.
Mhm.
Das kostet mich enorm viele Spoons, da fühle ich mich meistens nicht sicher. Und von daher habe ich lange auf so einen Ort gewartet. Und darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht gelästert. Heute geht es ja nur ums Rauchen. Aber dann noch die Kombi, dass es eine Abendveranstaltung ist, in der überhaupt eine Abendveranstaltung, auf der nicht geraucht wird, das ist in den wenigsten Bundesländern oder Ländern überhaupt möglich.
Mhm.
Aber dann auch noch alkoholfrei und ohne andere Drogen. Ja, das ist super selten.
Ja.
Von daher war das eine coole Idee.
Genau, aber obwohl es in Berlin war, gibt es die Veranstaltung nicht mehr, was ich auch ein bisschen bezeichnend finde, aber
ja. Trotz Berlin, ja. Jo. Und zu der Veranstaltung, ich war sage und schreibe einmal da, hatte mich voll gefreut, aber muss man sagen, da ist mir dann auch aufgefallen, wieder mal, wie viele andere Barrieren es noch gibt. Zum Beispiel war der Raum irgendwie super kalt, obwohl es Winter war, das wurde auch nicht angekündigt. Und die Anwesenden, es war auch irgendwie kein Tresen, es wurde ein Film gezeigt und danach war Mensch sich so selbst überlassen, ob Mensch noch mit anderen Leuten redet. Die meisten sind gegangen, ein paar waren noch eine Kleingruppe. Die anwesenden VeranstalterInnen hatten irgendwie so die Aura der Cool Queers, war auch wieder nicht so zugänglich. Mhm. Also auch sowas. Und ich glaube, es war auch auf Englisch, ich bin mir nicht sicher. Und das ist dann halt schon wieder auch sehr ausschließend. Also ich kann zum Beispiel auch nicht ewig in ungeheizten Räumen rumsitzen. Das macht auch mein Immunsystem kaputt und triggert mein Asthma. Sowas ist auch was ich gerne vorher wissen würde, was für mich leider mittlerweile auch ganz viele linke Räume einfach unzugänglich macht, weil die oft ja irgendwelche noch auszubauenden Häuser oder so sind, wo man sich halt noch nicht so um die Heizung gekümmert hat. Verstehe ich auch. Oft sind linke Räume ja nichts, was uns hinterhergeschmissen wird. Hier habt ihr eine fertig renovierte Villa, macht damit, was ihr wollt. Passiert ja leider sehr, sehr selten.
Ja.
Aber von daher will ich auch nicht den Veranstaltenden da einen Vorwurf machen. Man muss halt Räume nehmen, die Mensch kriegt. Es gibt auch irgendwie nie die perfekten Räume. Oder dann hast du einen geheizten, wo Menschen mit Rollstuhl nicht rein können. Oder einen ungeheizten, wo das geht. Welchen nimmst du, ist wieder so eine Frage.
Ja, total.
Aber für mich zumindest auch immer wieder ein Ausschluss. Und es noch eine Sache, die wir sagen wollten, die eigentlich hier nicht so ganz passt. Zum Beispiel in Wien gibt es auch das FC Feminista, das Frauen, Lesben, Inter, Trans Café. Die haben meistens nur so zweimal die Woche offen, wo es regelmäßig offen ist und manchmal dann noch am Wochenende und so extra Veranstaltungen und auch mal unter der Woche, aber eher selten. Und einer dieser zwei Tage, immer wechseln zwischen Montag und zwischen Donnerstag und Freitag, ist dann auch rauchfrei. Das gibt es auch an anderen Orten mitunter, wie zum Beispiel im AK44, was Mara erwähnt hatte. Ist aber das Problem, du hast dann eigentlich verrauchte Räume, in denen, je nachdem, was für ein linker Ort ist, wie oft da Leute sind, halt vielleicht wirklich fast 24-7 die restliche Woche gequalmt wird. Das ist dann auch in allen Sachen drin. Das ist in den verranzten Sofas, das ist in den Vorhängen, das ist in die Wände eingezogen, das ist einfach überall. Und da reicht es eigentlich auch nicht, wenn das dann mal ein bisschen gelüftet wird, wenn überhaupt, und dann ein Tag rauchfrei ist.
Ja.
Also dem Ort, weil nicht so oft Veranstaltungen sind, passt das für mich noch einigermaßen, wenn es mir gut geht, wenn mein Immunsystem nicht schon geschwächt ist. Aber für andere Leute, deren Level zum Beispiel noch viel niedriger ist bei Rauch in der Luft, dass sie da nicht rein können, für die wäre das absolut nicht zugänglicher Ort. Und das wird dann aber auch nicht unbedingt immer kommuniziert. Also wenn man in so einem Ort eine Veranstaltung macht, würde ich das auch mitkommunizieren, dass es ein kurz durchgelüfteter eigentlich Rauchraum ist.
Ja.
Ja, schwierig.
Wir haben jetzt sehr viel genörgelt.
Sehr viel.
Ich habe so ein Gefühl, ich hätte gerne so einen positiven Abschluss, aber ich wüsste gerade nicht so genau, wohin es gehen soll. Also es wäre schön, Aber wie wir schon ja vorher festgestellt haben, das ist einfach so ein Thema, das es seit Jahren gibt. Also uns beschäftigt es seit, keine Ahnung, sind nicht so alt, aber es wird wahrscheinlich, also Leute, die wahrscheinlich, also es ist noch gar nicht so lange her, der wurde ja noch in Unis geraucht und so. Also das sind ja ganze Bildungseinrichtungen, die dann irgendwie reglementiert waren und zugangsbeschränkt durch das Rauchen allein, ne? Also zu den anderen Zugangsbeschränkungen noch dazu.
Dann würdest du jetzt sagen, da hat sich was verbessert, wie zum Beispiel auch mit den Zügen.
Ah ja, ich finde, da hat sich schon was verbessert, gell? Also, also ich hätte auf jeden Fall, würde mich, also wenn ich den Vergleich hätte, wesentlich unwohler fühlen, wenn es jetzt wieder das nicht auch in Gesetzgebung abgeschafft werden würde oder in unter Zügen geraucht werden würde oder so, oder in anderen Locations auch. Also auch in, ja. Also generell queere Locations, ey. In Berlin war ich ja auch mal im, also eine ganz bekannte queere Kneipe.
Kneipe,
Ja.
das Tristesse,
Nee, nicht das Tristessa.
Kaffeetisch,
Nee.
Ziplock,
Nee.
Miole, nee, ist nicht mehr, Tante Horst, ah, das ist das in Berlin, das ist gerade in
Nee,
Hamburg,
nee, nee.
ja.
Aber also im Kaffeetisch ist es auch so, da ist ja auch, gibt es auch einen Raum, wo geraucht wird und einen nicht, aber es ist halt so eine Klapptür und das ist totaler Unsinn. Naja, wie dem auch sei. Es
Ja,
wird,
wie
ich
in
weiß
manchen
nicht.
Einrichtungen, wo dann auch dann, war auch irgendeine Kneipe, ich habe gerade leider vergessen welche, wo dann auch das quasi der Rauch einfach aufhören soll, wo an dieser Trennung zwischen Raum A und B, wobei die Trennung noch nicht mal eine Tür ist, sondern einfach nur so eine Semi-Mauer oder so, muss der Rauch halt wissen.
Future,
Silver Future.
Silver Future, genau.
Genau,
Das
ja.
Silver Future, da ist halt auch, da wird halt, da ist auch ein, glaube ich, weiß ich nicht, ein Rauchbereich und nicht Rauchbereich. Und du musst durch den, ah ne, vorne ist der Rauchbereich, dann musst du, dann kannst du hinten in den Nicht-Rauchbereich gehen. Aber es ist sowieso alles verbunden und hinten sind noch Toiletten. Aber also, es ist ganz, also total unsinnig. Also ich verstehe es nicht. Ich hoffe, es wird einfach immer mehr. Also ich sehe es auch noch nicht, aber ich hoffe, es wird einfach mehr so rauchfreie linke Räume geben, weil es, also zum Beispiel in Göttingen, ne? Da gibt es das FLT-Café im Jutzi. Das Jutzi ist, da wird auch generell geraucht, aber das FLT-Café ist zum Beispiel um 16 Uhr, also freundlich ja auch für Leute, die Kinder haben zum Beispiel am Sonntag, und da wird halt auch nicht geraucht. Da gibt es Brause, manchmal Kuchen, Specials und sowas. Da fühle ich mich halt wohl, ne? Aber es wäre halt auch nett, wenn es so Abendveranstaltungen geben würde, mehr, wo man halt auch Brause oder Wasser trinken kann oder so und nicht vollgequarzt wird. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt einen anderen, besseren, positiveren Abschluss bieten kann.
Ich weiß es nicht. Ich hatte meinen negativen mit unsolidarisch. Ich sehe keine gemeinsame Zukunft für uns. Wir haben einfach nichts gemeinsam. Den habe ich ja schon gebracht. Von
Okay.
daher muss ich jetzt nämlich auch nicht meinen negativen Ausblick bringen. Wenn ich mir halt angucke, aus welchen Jahren wir immer Texte oder sowas hatten, wo sich schon Leute mit auseinandergesetzt haben, dann habe ich fast das Gefühl, dass in so anarchistischen und selbstverwalteten Orten, wo nicht der Staat eingreifen kann und sagen kann, wie das mit Rauchgesetzgebung jetzt aussieht, dass sich da so schnell einfach nichts ändern wird, weil die Arschlöcher mit der Zigarette, die einfach dann das Recht des Stärkeren durchsetzen, bleiben werden.
Aber sterben die nicht aus? Vielleicht kommen die
Ja, nicht schnell genug.
Flit-Leute nach und haben eigene Projekte, die nicht rauchen.
Ich muss dich jetzt leider enttäuschen, aber ganz, ganz viele Fit-Leute rauchen auch.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das
Ja.
sind ja nicht nur Räume, die irgendwie in der Hand von Cissen sind. Das ist ja Flit-Orte genauso.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe mich da gerade gedanklich vertan.
Ja, und klar, es kommen immer neue Kids nach, aber wer kommt denn nach im verrauchten Raum? Na klar, ist dann der Nachwuchs auch Leute, die Rauch abkönnen.
Ja.
Weil sonst wären sie nicht da. Und ja, ich hätte gerne mehr abends Weggehmöglichkeiten oder dass es das einfach auch mal an Sachen dran steht. Ich weiß zum Beispiel nicht auswendig bei jedem deutschen Bundesland, wie da gerade diese nachträgliche, wieder total aufgeweichte Gesetzgebung ist, wo ich da hin kann oder nicht.
Ich habe auch zum Beispiel hier mal eine Location angeschrieben, ob denn da geraucht wird. Und habe halt eine nette Antwort bekommen, so ja, in Hessen wird an sich nicht geraucht in Locations. Hat mich gefreut, aber ist natürlich halt deprimierend, wenn ich mir dann die linken Locations anschaue, in denen alle geraucht wird.
Naja, und das ist auch in Hessen ja noch jede Menge Rauchclubs. oder sowas gibt. Ne?
Ja, genau, ja.
Von daher ist das, ist die Aussage zwar irgendwie nett von denen gemeint, aber geht an der Realität vorbei.
Ja.
Genau, und deswegen würde ich mich einfach freuen, bei jedem linken Veranstaltung, die irgendwie einen Flyer oder eine Webseite rausgibt, wenn das auch einfach dabei stehen würde. Also auch wenn geraucht wird, dann ist es zwar irgendwie scheiße, dann pöbel ich da vielleicht auch rum unter eurem Event, aber dann muss ich immerhin nicht extra nochmal euch anschreiben oder werde nicht von Leuten mitgeschleift, die dann meinen, Jan, komm doch mit.
Ja.
Das habe ich auch öfters so, hey, Jan, komm doch mit zu Dings, okay, mache ich, aber wird da geraucht? Kein Plan. Dann muss ich mich drum kümmern oder ich bin wieder die spielverderbende Person. So.
Ja.
Tja, deprimierendes Ende. Wenn ihr ein besseres Ende wollt, macht eure Veranstaltung rauchfrei.
Ja, und ladet uns ein. Und vielleicht kommen wir dann und machen eine zweite Folge und nennen euch als gutes Beispiel.
Genau. Kaufen euch vielleicht sogar eine Brause ab ohne Alkohol.
Ohne Zucker wäre auch super. Also Getränke, die nicht Wasser sind, ohne Zucker.
jetzt geht's ab.
Oh. Ja. Okay. Hast du noch was?
Nee, ich wollte nur sagen, nochmal sagen, dass es wir, also das Rauchen jetzt aber ja echt nicht die einzige Barriere ist, dass es so viele gibt, dass es vielleicht auch cool wäre, die anderen Sachen, die uns jetzt teilweise einfach weniger betreffen, auch noch anzuschreiben.
Ja.
Dran zu schreiben.
Sicher. Also wir haben auch nicht alles angesprochen, ne? Wir haben so ein paar Sachen angesprochen, aber ging halt um Rauchen heute. Gut, dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du mit mir diese Podcast-Folge gemacht hast.
Gerne, gerne.
Es fiel mir gerade ein, als du nochmal meinen Namen sagtest. Ich glaube, ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Ich bin mir gerade aber gar nicht sicher.
Du bist...
Ich bin Mara, ja, hallo. Genau, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Folge Leute hören, die schon mal die anderen Folgen gehört haben und dann haben sie mich schon mal mich vorstellen hören.
Ist es so ein Versuch noch zu erwähnen, worüber deine anderen Folgen gehen?
Nee, eigentlich nicht, aber in einer anderen Folge geht es zum Beispiel um Trans und Drogen, auch ein bisschen verwandt mit dem Thema hier. Ansonsten, weiß nicht, gibt viele Themen, die mich interessieren und es ging eigentlich nicht darum, dass da Leute... Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.